Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, eurem Sex and the City Podcast von Alessa,
Karin
und Judith.
Wir sind drei Frauen in den 30ern und haben damals wie heute Sex and the City geguckt. Im Bradshaw Club reden wir darüber, wie es ist, die Folgen früher gesehen zu haben und heute zu sehen. Und heute geht es um die fünfte Folge der zweiten Staffel, Vier Frauen und ein Todesfall. Oh.
Mädels. Ich stoße erstmal an. Ich habe mir hier einen kleinen Tartini gemacht.
Ich wollte gerade sagen, du hast was Rosafarbenes im Glas, aber es passt irgendwie zu deinem Outfit, weil vor dem Outfit sieht schon wieder rot aus.
Cheers. Ich weiß gar nicht, ob es ein echter Tartini ist. Ich habe einfach von diesem Schweppes Pomegranate, das gab es ja irgendwie eine riesige Promo-Aktion, da hatten wir so eine Probeflasche von, habe ich jetzt einfach in den Sekt geschüttet.
Das ist doch kein Tartini, aber es ist schon, es wird leckeres, hört sich gut an.
Irgendwas wird's sein.
Ja, schmeckt rot, auf jeden Fall.
Schmeckt rot.
Ich habe einen Tee, einen schönen weihnachtlichen Tee. Gut.
Ich habe ein Käffchen und ein Wässerchen und ein Stück Schokolade und eine Mandarine.
Ja, das ist ja richtig weihnachtlich
hier. Also ich bin hier schon eigentlich eher in der Snack-Fraktion unterwegs.
Ja, voll gut. Ich habe auch vor der Aufnahme noch ein paar Klöße von gestern gegessen.
Oh, geil.
Ja, eigentlich schade, dass das jetzt eigentlich so die Weihnachtsfolge ist, weil nächste Woche setzen wir ja aus und diese Folge ist leider echt nicht meine Lieblingsfolge. Nee. Ne?
Meine auch nicht.
Aber dann können wir doch positiv darauf blicken, was nach Weihnachten kommt, weil da kommt ja dann vielleicht wieder eine bessere Folge. Oh Mann, ja, okay, das ist jetzt ein kleiner Abfuck. Willst du uns denn mal eine Zusammenfassung geben davon, was in dieser Folge passiert, Judith?
Ungern. Nein, das
Okay, das lassen wir heute ausfallen. Nein, Spaß.
Nein, das lassen wir natürlich gar nicht ausfallen. Also, in dieser Folge datet Charlotte einen Witwer. Miranda kauft sich eine Wohnung und bekommt Panikattacken. Sam wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, weil ein Mann mit ihr fremd geknutscht hat. Und Carrie fängt wieder an, Mr. Big zu treffen.
Mr. Big ist wieder da. Wow. Ich freue mich ich finde, er sieht so gut aus in dieser Folge. Ich freue mich. Ja, finde ich. Hab das angemarkert bei mir. Da sind ein paar Herzen geflogen. Nicht so viele wie bei Ben und nicht so viele wie bei Bradley Cooper, aber
Bradley
paar
Cooper
Herzen
waren die meisten
sind
Herzen bisher.
Nee, die meisten hat Ben gekriegt von mir. Da hatte ich wirklich, da habe ich wirklich was gesehen. Da habe ich was ganz Großes gesehen bei uns, aber naja. Ja. Wollen wir mal in die Folge reingehen?
Ja.
Fängt ja nicht so schön an. Also geht ja eher ein bisschen traurig los. Also Javier ist gestorben, ein Modedesigner, relativ jung an Drogen, wenn ich mir das richtig notiert habe. Also anscheinend
Heroin.
Wahrscheinlich eine Überdosis oder sowas. Und Carrie ist gerade dabei, sich quasi vorzubereiten für diese Beerdigung. Und ich glaube, die Szene geht auch damit los, dass es nur zwei Anlässe gibt, das kleine Schwarze zu tragen. Das eine ist die Beerdigung und das erste habe ich vergessen.
Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß nur, ich war damit nicht einverstanden, weil das kleine Schwarze ist irgendwie so ein Kleid für alle Fälle.
So, also ich habe das auch schon an vielen Orten
getragen. Ich ziehe es sehr oft an und sehr gerne.
In der Philharmonie habe ich es auch schon angehabt.
Siehste? Und also ich finde halt, Karin und ich, wir sind ja häufiger früher mal in die Oper gegangen oder so. Ja. Also da würde ich es auch zu anziehen, jederzeit, immer.
Einfach ein schickes
also deswegen,
Kleid.
Ich war damit nicht einverstanden. Carrie sieht fantastisch aus.
Guck mal, auf der Hochzeit haben die doch auch alle die schwarzen Kleider angehabt.
Ja, siehste. Ja. Also irgendwie widersprechen die sich da selber. Es klingelt dann und Samantha kommt rein und ist halt nicht in diesem kleinen Schwarzen, was Carrie für eine Beerdigung für angemessen hielt, sondern in einer hellblauen Kollektion des Designers selber. So ein Kostüm, genau, und einen weißen Hut. Und dann sagt halt Carrie, ist das nicht irgendwie falsch? Und dann meinte sie, nein, wir gehen doch auf die Beerdigung von einem Designer. Da trage ich natürlich auch eine Kollektion, also etwas aus seiner Kollektion. Und sie hat einfach $2,000 dafür hingeblättert, weil die Teile nach Javiers Tod um 30% teurer geworden sind. Und da finde ich das sehr interessant, was Carrie dann sagt. Guck mal, der Erfolg oder wie begehrt du bist, zeigt sich erst, wenn du dich rar machst. Und musste ich aber schlucken.
Wie in New York City, sagt sie doch, oder?
Ja.
Also es ist so wie immer in New York, du bist dann am begehrtesten, wenn du nicht verfügbar bist.
Oh. Aber ich meine, es stimmt ja.
Aber also ich meine, Tod ist die rareste Version, die du von dir geben kannst.
Die du
also
von dir geben kannst. Aber ist es nicht immer so, wenn ein Künstler, eine Künstlerin verstirbt, dass dann alle nochmal die Musik hören, sich nochmal mehr mit diesen Menschen beschäftigen? Es ist, glaube ich, irgendwie so eine ganz schlechte Angewohnheit unserer Menschheit, denjenigen oder das erst dann zu schätzen, wenn er nicht mehr da ist.
Aber es macht ja Sinn. Also vor allen Dingen bei Mode und bei Kunst macht es natürlich Sinn, weil es kommt ja nichts mehr nach. Also solange jemand
lebt. Sich mal so auseinanderzusetzen damit, ne?
Nein, ja. Und ich meine, es, solange jemand lebt, kann er ja immer noch produzieren. Und solange ein Künstler lebt, produziert er ja Gemälde, Gegenstände, was auch immer. Wenn er tot ist, kommt ja, natürlich nichts mehr nach. Dass es dann teurer wird, ist ja ganz, ganz logisch. Also.
Ja, außer so verlorene Werke, oder? Das gibt's doch auch, dass dann noch so Sachen gefunden werden oder nochmal was ediert wird. Ach so, oder ja. Irgendwie die Schwester bringt dann nochmal die Notizhefte raus oder so. Das gibt's doch auch oft, so Postmortem.
Ja, natürlich, aber so generell ist ja das begrenzt, was du von jemandem kriegen kannst, der tot ist.
Ja, ja, das ist wahr.
Ja. Das stimmt.
Ja, die Beerdigung ist dann ja sofort in der nächsten Szene. Und zwar haben da die wenigsten sich für schwarz entschieden, sondern Carrie sagt aus dem Off, dass die ganze Frühlingskollektion von Javier auf dieser Beerdigung war. Und ja, sie sind dann da und benehmen sich auch irgendwie nicht so. Sie quatschen halt auch während der Trauerfeier.
Ganz
und
Carrie steckt sich eine Zigarette wieder an. Was ist denn mit der Frau und ihrem Nikotinproblem? Ups, also das ist...
Die ist echt ein bisschen anhinscht.
Die
im
kann
Moment,
doch nicht
oder?
Auf einer Beerdigung... Also ich hätte ihr schon was erzählt tatsächlich. Wer fragt sie denn? Ist das nicht sogar Charlotte? Die ist ja auch dabei. Fragt sie nicht, willst du hier rauchen? Oder ist das Sam?
Oh, ich weiß es gar nicht. Ich habe mir nur gedacht, also wenn, dann würde es echt, wenn du nur echt so 10 Meter entfernst von dieser ganzen Trauergesellschaft stehst, dann könntest du dir hinten am Baum irgendwo vielleicht mal eine Kippe anmachen, wo dich keiner sieht. Aber nicht da in der ersten Reihe, Carrie.
Und vor allen Dingen mitten umgeben von Menschen, die ja vielleicht selber gar nicht rauchen. Das heißt, du qualmst die einfach zu. Also ich finde das...
Das war eine andere Zeit.
Ja, aber trotzdem, ich finde das nicht okay, irgendwie.
Aber irgendwie ist das auch dieser vielleicht auch was manchmal so ein bisschen faszinierend ist, oder? An Sex and the City und auch an Carrie, dass die einfach manchmal so Sachen macht, wo man echt so denkt, wow. Also nicht im positiven Sinne immer, sondern echt was so ein bisschen was sprengt, ne? Wo sie steht da, sie raucht da jetzt einfach eine und man denkt so, das macht sie jetzt. Mhm.
Ja, das ist typisch. Auf jeden Fall
Carrie,
hast du,
was ist los mit dir?
Ja, aber vielleicht brauchte man das. Vielleicht mal eine Frau, die so ein bisschen unangepasst ist, die ein bisschen vielleicht auch Dinge tut, die nicht so gern gesehen sind. Klar, ich meine, wir sehen das jetzt und denken einfach unhöflich, aber vielleicht fand man das damals vielleicht noch ein bisschen so, oh, die macht jetzt was Verbotenes. Mm. So, sie raucht auf einer Beerdigung. Aber ja.
Ja, Rauchen hatte ja auch ganz lange einfach so ein ganz, also manchmal einen ganz anderen Touch. Also je nachdem, wer raucht und wo geraucht wird, ne, und wie geraucht wird. Ach, keine Ahnung.
Ich glaube auch rauchende Frauen sind gar nicht so verbreitet gewesen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, dass eine Frau so viel raucht.
Das kann sein.
Ist auch, also. Ach,
ich glaube, zu der Zeit schon enorm.
Ja, zu der Zeit dann. Aber davor war, glaube ich, Rauchen auch eher so ein Männerding. Naja.
Oder halt dann nicht dieses normale Rauchen, sondern dieses entweder ganz dünne Zigaretten oder Menthol oder mit diesen eleganten Zigarettenhaltern irgendwie sowas, halt so ein bisschen light wieder.
Ja, wo es gleich wieder geht.
Und jetzt vapen alle, ne?
Wow, ja, stimmt.
Wie unsexy ist vapen?
Ja,
naja.
Auf jeden Fall auf dieser Beerdigung ergreift dann ja eine Frau das Wort, die ich fand, sie ist faszinierend, diese Frau, weil sie halt auch, sie ist ganz in schwarz angezogen, hat dann diesen schwarzen Hut mit der tiefen Krempe, das heißt, man kann ihr Gesicht eigentlich nur halb sehen, trägt eine Perlenkette und hat so einen sehr dunkelroten Lippenstift und dann kommt dann raus, dass das die Schwester von Javier ist, der verstorben ist und Charlotte sagt auch, oh, ich finde sie so hübsch und Samantha macht dann so einen bissigen Kommentar, ja, dann hätte man sie für heute aber aufgehübscht, ansonsten sei sie das nämlich gar nicht und das fand ich irgendwie nicht so geil, dass da erstmal so ein Shaming betrieben wird von einer Frau, die gerade irgendwie das Wort, aber warum? Es gehört da ja gar nicht hin. Auf jeden Fall erzählt dann Javiers Schwester, dass sie jetzt eine Stiftung gründen möchte im Namen ihres Bruders für junge KünstlerInnen und DesignerInnen, die halt eigentlich eine Drogenabhängigkeit haben und die möchte sie halt unterstützen und denen einen Ort zum kreativen Schaffen zur Verfügung stellen. Mhm. Total.
Das Javier-Haus.
Ja, das Javier-Haus. Coole Sache, finde ich total cool. Sieht Sam auch so, aus einem anderen Grund als ich, weil sie geht dann direkt nach vorne und schüttelt da die Hand und stellt sich vor und möchte da helfen, Spenden zu sammeln. Aber nicht unbedingt, weil sie was Gutes tun möchte, sondern weil sie da vielleicht an die In-Telefonnummern kommt und ganz viele geheime Handynummern abstauben kann und möchte sich eigentlich damit so ein bisschen, möchte sich selber da was Gutes tun. Und
Netzwerkarbeit eigentlich, ne? Aber irgendwie verstehe ich es auch, weil also sie ist ja PR, Public Relations Person und natürlich sind Kontakte das eine und alles, also das Wichtigste. Und irgendwie ist es auch spannend, oder wenn du mal zu bestimmten Leuten in Kontakt kommst und da mal irgendwie mit Kreisen, die ja oft schon auch abgeschirmter sind oder ne, wo man nicht so mal eben in den Kontakt kommt. Das ist für sie, also sowohl als PR-Agentin, aber auch generell ist das natürlich spannend.
Ja, voll. Davor ist noch was passiert. Charlotte hat sich ein bisschen fehl am Platz gefühlt, weil sie ja auch wie Carrie in Schwarz kam und ja gar nichts vom Designer getragen hat und nichts dabei hatte. Mhm. Und sie hat Samantha nach dem Hut gefragt, denn Samantha trug ja diesen sehr, sehr großen Hut und den hat sie auch ein bisschen nur widerwillig Charlotte gegeben, aber sie hat ihn ihr gegeben, weil sie auch meinte, ja, verlieren bitte nicht. Und ne, also wahrscheinlich in diesem 2.000 Dollar Ensemble wird das ja auch nicht gerade günstig gewesen sein. Mhm. Und dann passiert es, dass ein Windhauch kommt und ihr den Hut vom Kopf weht und der einmal so quer über den Friedhof segelt. Wie schön ich auch diese Bewegung dazu mache. Also er segelt über den Friedhof und Charlotte hinterher und er bleibt an dem Grab von einer Frau hängen und da steht auch ein Mann davor und sie kommen ins Gespräch und es kommt heraus, dass da die Frau von dem Mann begraben liegt. Und die beiden, wie gesagt, kommen ins Gespräch und finden sich irgendwie ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir schon in die Autoszene reingehen wollen.
Nee, ich finde das, da würde ich ganz kurz noch drauf eingehen. Ich finde das so interessant, dass Charlotte, also sie kommen ja ins Gespräch und sie entschuldigt sich und er sagt so, ach, kein Problem, sie hat Hüte geliebt. Ah, und dann sie dann so, ihre Mutter? Mhm. Und er so, nein, meine Frau. Und ich habe gerade tatsächlich die Szene mit dem Grabstein in groß auf. Und wahrscheinlich hat sie gar nicht halt drauf geachtet, irgendwie was da drauf steht. Aber es ist halt Geburtsdatum 1963. Und dann frage ich mich dann so, wie kommt sie darauf, dass das seine Mama sein könnte?
Naja, vielleicht hat sie nicht hingeguckt, gelesen, oder?
Ich glaube, sie hat in dem Moment gar nicht hingeguckt. Aber es war so, ich fand es so ein bisschen unbeholfen. Kann es aber verstehen, weil sie ist ja direkt relativ angetan irgendwie davon. Und ich glaube auch peinlich berührt, dass der Hut da so über den Friedhof flattert und ihn da vielleicht stört im Trauern oder im Gespräch. Das fand ich irgendwie nur faszinierend, so wie dieses Gespräch anfing. Ihre Mutter? Nein, meine Frau.
Mhm. Sie fragt dann ja auch noch Kinder. Also hattet ihr Kinder?
Ja.
Und er so, nein. Und dann ist für sie anscheinend so, ja, okay, dann Attacke, ne?
Ja, man hat sie richtig gesehen in ihrem Gesicht, so ding, 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 ding. Mhm. Ja, aber so richtig wird das ja erst im Auto aufgelöst. Also die drei sitzen dann wieder im Taxi oder halt in irgendeinem im Auto, um wieder von der Beerdigung dann wegzufahren. Und da sagt sie ja dann, dass sie ihn oder dass sie auf jeden Fall ein Date ausgemacht haben, um sich zum Essen zu treffen. Und dann unterhalten sie sich darüber, wie es ist, jemanden zu daten, also dessen Frau schon gestorben ist. Also was das bedeutet, was das für eine Situation ist.
Finde ich es eigentlich auch gar nicht so ein jetzt unwichtiges Gespräch, weil es ist ja einfach, also erstmal jetzt ein ganz spezieller Fall, wenn jemand verheiratet war und dann so einen Trauerfall hatte. Aber generell ist es ja auch die Frage, die eigentlich auch schon mal so ähnlich vorkam, nämlich ne, alle haben eine Dating-Vergangenheit und jetzt in diesem speziellen Fall eine Ehe und da ist halt ja unfreiwillig diese Ehe zu Ende gegangen und was das für eine besondere Situation ist. Ich finde aber gleichzeitig gehen sie auch irgendwie flapsig damit um, weil für Charlotte ist es einfach nur voll der Jackpot. Charlotte sagt halt so, ja, also das heißt, er kann sich binden, ist doch geil. So.
Ja.
Das ist irgendwie das Einzige, worüber sie sich Gedanken macht.
Ja, das ist halt irgendwie schon wieder Charlotte.
Ja, und bei den anderen ist es eher das Thema, oh Gott, du kannst nie mit ihr mithalten, weil es ist immer die tote Frau-Karte irgendwie. Oh ja, das ist doch keine Karte. Das ist doch, also ich fand das ganz, ganz komisch, wie sie mit dem Thema da umgegangen bin. Also bin ich ganz ehrlich. Erstens Charlotte, die sagt, okay, denn er hat Gefühle, er hat einen tieferen Zugang zu seinen Emotionen und so. Und die anderen, ja, du wirst dann nie gegen sie ankommen und du musst immer mit einer toten Frau konkurrieren. Das ist ja nicht wie Scheidung. Und also ich fand das ganz komisch, dass irgendwie alles miteinander zu vergleichen und
irgendwie, das sind alles Gedanken, die ich mir nicht so richtig gemacht hätte in dem Fall. Nee. Also ich würde mir andere Gedanken machen. Vor allem, weil jemand mal geheiratet hat. Ich meine, es gibt auch zum Beispiel in diesen Clips oder auch in diesen anderen Geschichten, die alle schon vorgekommen sind, gibt es auch so viele gute Beispiele dafür, wie Leute heiraten und eben trotzdem eigentlich gar nicht emotional geöffnet sind oder eigentlich trotzdem ihre Ehe hassen und das alles. Das wird doch da alles ständig ausgespielt. Und bei ihm ist es jetzt aber ein Zeichen dafür, dass er sich committen kann und emotional irgendwie reif sein soll.
Ich verstehe auch nicht, wo diese Kausalität irgendwie herkommt, dass nur weil man eine Frau hat, die gestorben ist, man jetzt auf einmal emotionaler ist und ein guter Ehemann, dachte ich so, weiß ich nicht. Kann man.
Ja, ich kann nicht. Beide Gedanken nicht ganz nachvollziehen und kann auch nichts mit anfangen, weil weil er Witwer ist, heißt das ja nicht, dass Charlotte nie in seinem Herzen einen eigenen Platz haben könnte. Man muss sich ja nicht vergleichen mit einem Menschen, der von uns gegangen ist. Also das ist ja, Charlotte ist ja auch einfach ein ganz anderer Mensch. Also ich glaube, ich muss da gar nicht weiter drauf eingehen, weil ihr nickt alle beziehungsweise denkt so, es ist alles irgendwie nicht erwachsen behandelt, finde ich, in diesem Moment.
Und eigentlich auch, wie man Charlotte kennt, würde man auch eigentlich denken, eigentlich würde sie das doch gar nicht wollen. Sie würde doch nicht von jemandem die zweite Ehefrau sein wollen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, was will Charlotte eigentlich? Nee, sie will die erste sein, die erste, die geheiratet und nicht die zweite, die dann halt auch noch geheiratet wird.
Aber auch so würde ich das gar nicht sehen irgendwie, weil...
Nee, gar nicht.
So, das ist ja irgendwie Bullshit.
Nee, natürlich nicht, aber ich finde den Gedanken interessant. Aber ich glaube, da ist der Punkt, er hat sich ja nicht scheiden lassen, sondern die Frau ist gestorben. Und ich glaube, das macht für Charlotte einen Unterschied. Ja. Das ist der Unterschied.
Ja.
Und in dem Kontext kommt aber auch, wo ich dachte, oh, ist das jetzt die Folge, wo Big wieder auftaucht, reden sie auch ganz kurz über Big, beziehungsweise Carrie wirft es ein im Kontext beziehungsfähig, weil ja Charlotte davon spricht halt, dass jemand, der schon mal verheiratet war oder so, beziehungsfähiger ist, dass Carrie dann sagt, naja, aber Big war ja auch schon mal verheiratet. Also sie bringt das ja auch damit rein und dachte ich so, oh, Obacht, Big kommt wieder.
Obacht.
Ich glaube, sie sagt ja, für Big war diese Erfahrung mit der Ehe gar nicht, dass er sich gerne auf was einlässt, sondern für ihn war das eigentlich eher die Erfahrung, dass er Ehe scheiße findet und deswegen umso weniger offen ist für Beziehungen.
Ja.
Naja, ich habe mich übrigens gefragt, während die da alle bei der Beerdigung waren, wo ist eigentlich Miranda? Und in der nächsten Szene wird es auch direkt gezeigt. Die ist nämlich bei einer Wohnungsbesichtigung mit einer Maklerin und schaut sich Immobilien an, weil sie eine Wohnung kaufen will. Und dann wird sie halt so von der Maklerin gefragt, ist das nur für sie oder wo ist denn ihr Mann? Und dann so, ich möchte alleine eine Wohnung. Und dann so, ach so, und sie haben keinen Freund? So, nein, auch keinen Freund, das ist nur für mich. Und dann sagt die Maklerin sogar noch, das ist aber ganz schön viel Platz für nur eine Person, wo ich mir denke, so, ist doch voll gut für sie, wenn sie sich so eine geile Wohnung kaufen kann. Die wird halt so ein bisschen gesingle-shamed, was mir auch voll leid tut für sie irgendwie.
Total.
Ja, weil sie dann so eine blöde Aussage treffen muss, ja fast schon. So, ja, ich habe viele Schuhe, wo man dann so denkt, ja, warum muss sie sich jetzt rechtfertigen? Also sie wird da ja fast irgendwie reingedrängt in so ein Rechtfertigungsding.
Ja. Aber ich glaube, weil das auch noch so eine Zeit ist, wo man denkt oder wo man dachte, dass Frauen sich so etwas nicht leisten können. Ja. Weil es ging ja die ganze Zeit darum, ob sie das auch dann alleine finanzieren kann und so. Und ich glaube, das war der Punkt dieses, also ich will das nur für mich, hier ist niemand, ich kann das alleine bezahlen, ich habe alleine die Mittel und so weiter und so weiter. Und immer dieses, wie sie wiederholen muss, wie so ein Mantra, nur für mich, nur für mich, nur für mich. Also krass. Und überhaupt, ich wollte nochmal da festhalten, was ist Miranda für eine krasse Hustlerin, dass sie sich in New York diese riesige Wohnung kaufen kann. Also ich war wirklich so, oh mein Gott, Miranda, geil, geil, geil.
Ja, und sie ist echt erfolgreiche Anwältin einfach, ne?
Ja, und wie traurig es ist, sich dafür rechtfertigen zu müssen.
Ja, aber ich glaube, dass das wirklich nicht weit ab ist von der Realität, auch heute wahrscheinlich nicht. Also es ist ja heute noch so, habe ich mal eine Person auf Instagram, die auch Unternehmerin ist, aber auch viel so auf Instagram teilt, die auch so davon erzählt, als sie sich eine Wohnung gekauft hat in der Stadt, wo dann ständig der Makler angefangen hat, mit ihrem Freund zu reden, obwohl der einfach nur dabei war, ne? Und sie aber so, hallo, ich kaufe hier die Wohnung, ne? Und musste da irgendwie immer wieder so zeigen, so ich bin hier die sich am Ende entscheidet. Du musst nicht meinem Freund, der einfach nur beim Termin jetzt ist, irgendwie da oder auch beim Auto kaufen oder so, ne, dass dann mit den Männern immer geredet wird.
Ja.
Und also ich fühle es schon. Und ich finde es auch, sie kommt da richtig cool rüber. So. Und auch, dass sie sagt, ich mache das nur für mich, weil häufig ist ja auch dieses Besitzen, also ein Haus oder eine Wohnung besitzen, zusammen mit diesem ein Haus für eine Familie, ein Heim für eine Familie, was ja auch von einer Frau dann so in dieser Vorstellung gepflegt wird und aufgebaut wird, so halt, ne, so das Nest bauen und so. Und wenn Miranda das so macht, dann heißt das halt so, nee, ich baue hier für gar niemanden was. Ich mache einfach mein eigenes Zuhause und mache das nur für mich. Und das finde ich richtig cool.
Ja, Finde ich auch richtig cool.
Ja, richtig blöd fand ich auch, als die Maklerin dann auf einmal so ein Foto aus ihrem Portemonnaie holt und von wegen anfängt, ja, mein Sohn, der ist übrigens bla bla bla, wo auch Miranda sagt, nein, ich brauche gerade niemanden, ich möchte nicht. Mhm. Wo ich dachte, ach, nur weil sie jetzt sagt, dass sie Single ist, heißt doch nicht, dass sie jetzt sofort deinen Sohn aus der Brieftasche haben will. Also,
ja, und vor allen Dingen auch da wieder, warum wird dann einfach vorausgesetzt, dass sie heterosexuell ist?
Ja, klar.
Erstens das und überhaupt, dass sie jemanden sucht oder irgendwas.
Ja, also beides stört mich enorm.
Alles an dieser Situation ist ganz furchtbar.
Also hier, Matchmaking. Ich habe nicht nach einem Matchmaking gefragt. Mhm. Also das ist, ja, es ist ja bescheuert.
Was ich aber eigentlich cool finde, weil irgendwie sind die ja schon mitgenommen von dieser Beerdigung. Ne? Da ist ein relativ junger Mensch gestorben, den auch irgendwie viele Leute kannten. Und Carrie macht sich jetzt ihre Gedanken darüber und ist zu Hause und fragt sich so, was habe ich denn alles nicht gemacht in meinem Leben? Einfach, weil man irgendwie so dann den Alltag lebt. Und was ist, ne, wenn das Leben wirklich schneller vorbei ist, als man denkt? Und kriegt halt auch so ein bisschen dieses, man muss das Leben schon leben. Und dann ruft sie Big an. Und
ding, 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 ding.
Ich bin nicht ready dafür. Mich nervt es.
Ich bin auch nicht amused darüber.
Ich
bin
mir so, Carrie.
Ach, ich. Ja, nein, aber ohne Witz, ich hab's gefühlt. Ich hab's gefühlt, weil ohne Witz, ich wäre genauso. Ich wäre genauso. Wenn ich so unausgereifte Sachen habe, die nicht so ein richtiges Ende gefunden haben, ich wäre genauso. Und ich reite mich immer wieder in die Scheiße, bis die Scheiße so übergequollen ist, dass es nicht mehr geht. Aber dann ist auch vorbei. Wir müssen einmal den Scheißetopf zum Überquellen bringen, dann haben wir es geschafft. Aber deswegen, ich habe sie so gefühlt, weil sie meinte, ja, ist ja jetzt dann auch, sie hat darüber gesprochen, dass da 6 Monate dazwischen lagen. Mhm. Und ich kenne das so, so gut. Wenn du immer noch das Gefühl hast, irgendwas ist so, aber so richtig abgeschlossen oder oh, irgendwas war da doch, bla bla bla. Und deswegen, ich habe sie so gefühlt und war so, ja, go for it.
Ja.
Es ist okay.
Die Sache ist ja irgendwie auch, dass er am Telefon halt auch echt irgendwie witzig ist, ne? Das ist ja wieder dann so.
Ja.
Also er ist ja.
Aber der sah auch gut aus.
Ja,
einfach.
Das ist wieder die Sache.
Alles witzig und cool und
da war er halt wieder der Nette, mit dem man quatschen kann, der einen witzigen Witz macht, mit dem es Spaß macht, sich zu unterhalten. Und natürlich, das ist halt das, was dann auch wieder reinzieht. Und genau, Carrie sagt ja, was du gerade meintest, es ist so einfach, eine Beziehung wieder zu beleben, die 6 Monate vor sich hingestorben ist. Und ich finde so, das beschreibt es echt ganz gut, ne?
Ja.
Ja, aber man merkt es ja auch ein bisschen von beiden Seiten bei denen. Also sowohl Carrie macht ja jetzt den ersten Schritt und er ist ja auch nicht abgeneigt. Also er macht
er ist
dann
ja sofort
gleich,
wieder voll drin.
Ja,
so,
und
also,
er macht ja sofort die Verabredung zum Essen und so und ja. Deswegen denke ich mir, mein Gott, mach halt, ist es okay.
Ja, genau.
Wir haben noch nicht genug Scheiße im Topf.
Nee, fehlt noch was.
Da kommt noch was
viel
rein.
Viel kommt da noch.
Ja.
Ja, Sam ist jetzt gerade auf PR-Marathon. Also sie hat sich da jetzt in diesen Fundraiser, in diese Stiftung mit eingebracht und ist da bei einem Gönner oder so, einer, der da spenden soll für die Stiftung, sitzen dabei bei ihm so auf der Couch. Das ist halt auch irgendwie so eine super High-Society-Wohnung, die mich ehrlich gesagt eher erinnert an die Wohnung meiner Großeltern, also mit so antiken, alten Möbeln und sowas. Und
ich finde die Möbel cool, mich irritiert der rote Teppich.
Ja, ich finde irgendwie
Weil ich mich halt frage so, warum legt man sich roten Teppich aus zu Hause?
Ja, keine Ahnung.
Daran kann ich mich nicht erinnern.
Ich auch nicht.
Fand ich irgendwie irritierend.
Ich weiß nur, dass der Mann Dick heißt.
Ja, genau. Er heißt Dick Richard, beziehungsweise Dick als Abkürzung. Und ich finde ihn auch irgendwie gar nicht hot, aber Sam findet ihn halt irgendwie gut. Und ne, die flirten auch so ein bisschen. Und er küsst sie dann halt oder sie küssen sich beide. Und dann kommt halt dessen Frau rein. Und überrascht.
Und da
sie.
Möchte ich mal kurz einhaken. Wie dumm kann man eigentlich sein, eine Affäre anfangen zu wollen oder fremdknutschen zu wollen im eigenen Zuhause, wenn man weiß, dass man verheiratet ist und die Ehefrau jederzeit reinkommen könnte?
Ja, ich finde,
wieder wenigstens
das, bitte?
Die Tür abschließen. Ja.
Wenn man das machen wollte, würde man, also ich verstehe es
ja
nicht.
Die werden halt da erwischt und Sam geht dann halt irgendwie so ein bisschen beschämt, ne? Haut halt ab. Ich glaube, Sam hat auch eh keinen Vertrag damit. Also für die ist das so, ja, wenn der sich dazu entscheidet. Das geht ja noch später weiter, habe ich noch viele Gedanken dazu. Jetzt ist erstmal Miranda wieder beim Notar für ihren Wohnungskauf und muss da ständig wieder ankreuzen, dass sie als alleinstehende Frau diese Wohnung kreuzt. Und der Notar fragt
aber
halt auch
so
nach.
Aber ich finde das
so schlimm. Voll.
Ja.
Nicht, dass sie nur ankreuzen soll, ledig, sondern ledige Frau. sagt er ja. Er betont die ganze Zeit im Deutschen, ja. Ich weiß nicht, wie das im Englischen ist. Im Deutschen muss sie die ganze Zeit, er sagt immer die ganze Zeit, hier kreuzen sie an, ledige Frau, ledige Frau, mhm. ledige Frau. Wo ich dann denke, muss ein Mann, lediger Mann eintragen nicht, oder ne? ankreuzen?
Ja.
Reicht nicht einfach ledig?
Der muss wahrscheinlich nur irgendwie nicht verheiratet ankreuzen oder gar nichts ankreuzen. Ja,
wahrscheinlich muss der gar nichts, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Doch, ledig und das kann ich schon nachvollziehen, dass man das einfach, um nachher das finanzielle Wert zahlt, wann wird es geteilt oder so, das ist schon sinnvoll. Aber ledige Frau, das habe ich nicht verstanden.
Was mich aber viel mehr ärgert, ist, dass der dann fragt, und die Anzahlung, kommt die von deinem Papa? Und sie so, nein, ich bezahle das hier selber so. Also was die Leute, dass die nicht darauf klarkommen, dass eine Frau in der Lage ist. Ich meine, klar, es ist schon so, dass Frauen es schwerer haben, in so eine Position zu kommen. Also Frauen haben es schwerer, die entsprechende Bildungslaufbahn, die Abschlüsse zu kriegen und dann auch in einem Berufsfeld sich zu behaupten und gut bezahlt zu werden. Das ist schon wahr. Gleichzeitig wird auch dadurch, dass angenommen wird, eine Frau könnte nicht alleine einen geilen Job haben, wo sie richtig viel Geld verdient und sich dann eine Wohnung zu kaufen. Also, dass der sich auch nicht komisch dabei vorkommt, dann nachzufragen. Und dein Papa, der bezahlt dir das hier so?
Ach, der denkt ja auch, der wäre der Macher. Der denkt, du siehst an seinem Gesichtsausdruck, dass der überhaupt gar keine Aktien daran hat, dass der gerade Bullshit redet. Also, das denkt er ja gar nicht. Der ist ja vollkommen überzeugt davon. So, also, es ist Blödsinn.
Total.
Ja.
Naja.
Ist ärgerlich.
Wir finden dann alle beim Essen wieder. Mhm. Sie haben, weiß ich gar nicht, ich glaube, die snacken da irgendwas.
Beim Lunch sind die, glaube ich.
Drinks.
Ja.
Ja.
Aber ich glaube, sie trinken Bloody Mary tatsächlich. Aber es heißt ja nichts. Das eine schließt ja das andere nicht aus. Aber ja.
Auf jeden Fall sitzen alle zusammen und reden halt genau darüber, dass Miranda also diese Situation nochmal erzählt und dieses, dass man halt immer davon ausgeht, dass man einen Mann braucht. Man braucht einen Mann, um eine Wohnung zu kaufen. Man braucht einen Mann, um diese Hypothekssachen da zu machen. Man braucht einen Mann anscheinend auch für Eigenkapital und so weiter.
Wie letzter Folge, machst du das mit deinem Penis?
Ja, genau. Und richtig geil fand ich dann von Charlotte, wo ich auch dachte, was ist denn bei dir gerade falsch? Wo sie sagt, jede Frau braucht einen Mann. Wo ich dachte,
ist schon wieder das. Und das ist schon wieder das mit letzter Folge, wo ich dran anknüpfen kann. Das ist halt irgendwie Charlotte, die irgendwie ganz komische alte Rollenbilder noch in ihrem Kopf hat und sich davon auch einfach nicht lösen kann. Ich mag das überhaupt
weil
nicht.
Weil Carrie sagt ja eigentlich, wenn du eine Wohnung kaufst, weil Miranda erzählt hat davon, wie nervig das ist, dass sie da ständig gefragt wird, wo ihr Mann ist und so weiter und dass ihr keiner glaubt, dass sie das alles selber macht. Und Carrie sagt halt, wenn du dir selber eine Wohnung kaufst, dann zeigt das einfach allen, dass du keinen Mann brauchst. So. Und dann, sagt Charlotte das. Und was ich aber richtig gut finde, ist, wie Sam dann halt zu Charlotte sagt, so, ey, Charlotte, Bullshit. Also sie, ne, sagt ihr dann quasi so, was erzählst du denn da? Und
aber das ist ja auch was es heute immer noch gibt. Oder ich glaube, woran auch viele Männer zu knabbern haben, dieses, oh Gott, Frauen brauchen gar keinen Mann mehr. Mhm. Und wo ich sage, es ist doch gut.
Ja.
Es ist so gut, dass Frauen keinen Mann brauchen. Ja. Es ist doch gut, wenn dich eine Frau will.
Möchte. Genau.
Möchte, aber nicht braucht. Was ist denn brauchen?
Genau. Ja.
Also, wozu?
Ja, das liegt halt daran, dass halt vorher diese ganzen Zugänge verschlossen waren für Frauen, selber Geld zu erarbeiten, selber ein Konto zu eröffnen, selber Eigentum zu kaufen, sich selber einen Uni-Abschluss zu holen. Das ist ja alles erst 100 Jahre her, so ungefähr, höchstens 150, dass Frauen Zugang zu dem allen bekommen haben. Und deswegen haben sie Männer tatsächlich gebraucht, weil sie sonst einfach nicht alleine ein selbstständiges Leben so führen konnten. Und genau, was du gerade sagst, finde ich, ist genau der richtige Punkt. Es geht doch eigentlich darum, dass jemand sich wünscht, dich als Mann im Leben zu haben und nicht, dass er darauf angewiesen ist, weil er sonst einfach nicht klarkommt.
Und vor allen Dingen nicht unter Bedingungen.
Ja.
Also ist das denn, wenn ich sage, ich brauche dich, weil Punkt. Sondern es ist doch viel schöner zu sagen, ey, ich möchte dich in meinem Leben haben, weil du mein Leben bereicherst, weil wir so tolle Gespräche führen, weil. Ja. Und nicht, weil du meine Hypothek-Sachen unterschreiben kannst, weil du mir erlauben darfst, dass ich arbeiten gehe, weil du dich für mich klopst oder sowas, weil ich jetzt hier den maskulinen Mann brauche oder so eine Scheiße. Und denke so, nein, es ist doch, und ich glaube, das ist so ein Punkt, der muss irgendwie noch manchmal ankommen bei ein paar Männern, dass es eine gute Sache ist, dass Frauen keine Männer mehr brauchen und dass auch Männer keine Frauen brauchen sollten, um ihre Probleme zu regeln. Weil wenn jeder mal einfach seinen Shit together kriegt, dann können wir uns doch auf Augenhöhe begegnen und eine ganz fantastische Beziehung führen.
Aber ey, Karin,
wo man einfach einen tollen Konsens hat.
Das ist aber voll der Punkt, weil ganz viele Männer brauchen Frauen. Sie brauchen Frauen, damit sie einen Haushalt für sie führen, während sie Lohnarbeiten gehen, dass sie Kinder erziehen, während sie es nicht tun. Und das ist der große Shift, der, glaube ich, gerade passiert, dass eben Männer mehr darunter leiden, dass Frauen sich auch gegen ein Leben mit ihnen entscheiden und da, und es denen dabei total gut geht, während Männer gerade häufig Nachteile dadurch haben, dass sie nicht mehr so eine Person haben, die so viele Sachen für sie erledigt.
Es gibt doch auch gerade so ein komisches, so eine Lonely Man irgendwas Bewegung, wo ich auch dachte, ich bin doch einfach nicht dafür zuständig, dass es dir in deinem Leben gut geht. Mhm. Weißt du, ich denke mir auch, ganz ehrlich, ich muss hier 4 Jahre Therapie machen, um meine Sachen irgendwie zusammenzukriegen, um mein Leben zu regeln, meine Ausbildung zu machen. Also dafür brauchte ich jetzt keine Therapie, um meine Ausbildung zu machen. Aber ich meine nur, jeder geht ja irgendwie in sein Leben rein und entwickelt sich und hat einen Job und managt sich irgendwie. Mhm. Und wie toll das ist, dass man das alleine schafft, anstatt zu sagen, okay, ich brauche jetzt die ganze Zeit jemanden. Also natürlich ist es immer gut, wenn man einen Rückhalt hat, zum Beispiel durch Eltern, wo man da wird man vielleicht auch mal aufgefangen. Oder du wirst emotional von deinen Freunden aufgefangen oder von deiner Therapeutin oder von deinem Therapeuten oder. Das sind ja tolle Stützpfeiler. Aber ich finde das sogar richtig schlimm zu denken, dass ich jetzt einen Mann brauche, der für meine zum Beispiel emotionalen Sachen auch zuständig ist. Also wie viele Männer sagen auch so, ja, wenn meine Frau weint, dann will ich für sie Support sein oder sowas. Das ist ja cool, wenn man sagt, okay, du willst dann da sein für meine Emotionen, aber doch nicht, dann kann ich die starke Schulter sein oder so ein Bums. Wo ich auch dachte, dafür ist doch niemand da. Also was soll das denn dann? Weil dann sind das wieder so, ich muss dann der Starke sein, der nie Emotionen hat, weil meine Frau ist ja die Emotionale und so weiter. Das sind so ganz komische Vibes, die damals rumgehen. Vor allen Dingen TikTok. Ich bin zu lange auf TikTok.
Aber TikTok ist halt auch einfach scheiße.
Nee, finde ich gar nicht. Also ich finde, also auch TikTok hat richtig tolle, so, weiß nicht, wie man das nennt, also richtig coole Sachen im Algorithmus, wo ich auch viel von sehe. Klar kriegt man auch so immer so diese Gegenseite auch angezeigt, aber das hört bei mir auch immer schnell auf, wenn ich dann weiterwische. Aber eigentlich geht's ja auch um dieses Abhängigkeitsverhältnis, oder? Dass es halt irgendwie so lange so eine Abhängigkeit gab von Frauen zu einem Ehemann und das wird halt weniger. Das Four-Beef-Movement ist ja auch sowas, ne? Das hat ja in Südkorea angefangen oder in Japan. Wo Frauen halt sagen, sie daten keine Männer, sie heiraten keine Männer, sie haben keinen Sex mit Männern und sie haben keine Kinder mit Männern. Und die Geburtenrate geht halt so runter, dass da langsam auch irgendwie politische Strömungen irgendwie überlegen, was können wir dafür machen, dass die Frauen endlich wieder was mit Männern anfangen. Und anstatt mal zu überlegen, naja, vielleicht ist es für Frauen einfach gar nicht mehr so attraktiv, Beziehungen mit Männern einzugehen und das mal zu tackeln, kommen da jetzt so komische wilde Ideen, dass Frauen irgendwie ab 25 nicht mehr heiraten dürfen, um sie zu drängen, vor 25 heiraten zu müssen. Oder dass sie zwangssterilisiert werden und solche Sachen.
Ja.
Also es ist alles wieder nur auf so einer Kontrollebene. Und wie bringen wir Frauen dazu, XYZ, anstatt mal den Blick auf sich selber zu richten und zu fragen, warum wenden sich Frauen denn so ab von diesem traditionellen Bild und sagen, gebe ich mir nicht mehr.
Ja. Aber das, also klar, die Frage kann man in Korea stellen, aber ich finde, die kann man auch genauso gut hier stellen.
Ja, genau, ist ja auch schon übergeschwappt so.
Ja, total. Also von diesem 4B-Movement habe ich auf jeden Fall auch schon gehört und finde es auch eigentlich eine gute Sache. Und eigentlich ist es ja das, was man auch ja heute mehr oder weniger macht. Also es gibt ja kein Need. Es gibt ja wirklich kein Need für eine Frau mit einem Mann zusammen zu sein.
Ja, das tut nicht Not.
Außer sie will es. Es tut nicht Not. Nee. Es tut wirklich nicht Not. So, und ganz ehrlich, deswegen bin ich ja auch Single. So, nicht weil ich das nicht möchte, ich würde das total gern, aber bevor ich nicht jemanden begegne, mit dem ich irgendwie eine Erfüllung, Erfüllung im Sinne von, dass mich jetzt jemand ausfüllt, eher eine Bereicherung, der irgendwie eine Bereicherung darstellt und den ich irgendwie auch bereichern kann. Also wo man sich gegenseitig so, ein bisschen Fuego, ne, sage ich da gern. Und wenn das nicht da ist, ja, warum soll ich denn dann? Also das macht ja gar keinen Sinn.
Ja,
aber es geht ja sogar noch weiter in der Diskussion. Es wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer, weil Charlotte, ich weiß nicht, in welchem komischen Kreis sie sich da gefangen hat. Da ging es dann ja darum, dass das ja auch eigentlich schlecht für Miranda ist, wenn sie jetzt Eigentum hat, wenn sie jetzt einen Partner hat, der nur mietet. Weil dann ist das Machtgefälle ja vollkommen aus den Fugen geraten. Das können wir ja gar nicht
machen. Ja, das ist einfach so dumm. Aber umgekehrt wäre es okay, oder wie? Also ich verstehe das nicht.
Weil dann ist das Machtgefälle ja richtig. Ey. Und Männer wollen keine Frau, die zu selbstständig ist.
Ist das halt so. Aber ich feiere Miranda sehr dafür, dass sie sich für diese Wohnung entscheidet. Mhm. Das ist nämlich wirklich eine sehr schöne Wohnung auch. Und sie gefällt ihr auch. Und sie kann es sich leisten. Warum soll sie es dann nicht machen? Also ich finde, da wird schon wieder viel zu viel Bullshit drumherum diskutiert. Voll.
Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den haben wir schon mehrmals gesagt, wenn ich dir zu viel bin, dann geh und such dir weniger. So. Und das ist eigentlich immer wieder so Erkenntnis, oder?
Ja, oder vor allen Dingen, was ist das, also was sagt das denn über einen Mann aus, der sich von einer Wohnung, was ist denn eine Wohnung für Konkurrenz? Das ist so ein wahnsinniger Bullshit,
Es gibt Männer auch heute, also hier ganz viele, die damit nicht umgehen können.
Ich weiß. Und das ist ja das Traurige. Und ich verstehe es einfach nicht, weil eigentlich könnten die sich viel mehr entspannen. Also eigentlich, und ich verstehe nicht, warum dieser Punkt nicht in diesem männlichen Gehirn einsetzt, dass diese ganzen Bewegungen und alles, was hier passiert und auch das, dass das eigentlich Entspannung bringt. Mhm. Also, dass es eigentlich eine bessere Möglichkeit bietet, sich kennenzulernen und eine bessere Möglichkeit für Beziehungen bietet als alles andere. Weil alles andere, das ist Abhängigkeit, das ist Kontrolle und das ist Macht.
Na, ich glaube, das ist aber genau der Punkt, weil vorher kann man sich halt darauf ausruhen, dass man auch gesellschaftlich die Stellung dazu hat, einfach auf Kontrolle und Macht basierend. Und das ist ja jetzt nicht um Macht von wegen, hier, du machst hier, was ich sage, aber so gesehen in Beziehungen ist es schon so, ne, dass eigentlich, das ist ja das, was Patriarchat heißt, dass man quasi als männliche Person, als cis-männliche Person vom System mehr gestützt wird und nach vorne gebracht wird als cis-weibliche Person und auch noch viele andere Gruppen. So. Und wenn du weißt, ich kann eine Beziehung führen und muss da vielleicht gar nicht so viel reinbringen und das System unterstützt schon, dass die andere Person einfach ein bisschen mehr hasselt als ich und ich kann mich auch einfach framen als der Faule und sie ist die Fleißige und deswegen macht sie alles im Haushalt und ich nichts. Und das ist natürlich gemütlich. Privileg ist gemütlich. So. Und wenn das halt aufgelöst wird, dann musst du als Mensch einfach dich selber auch, Verantwortung für dich übernehmen. Dann musst du deine Beziehungen ordentlich führen. Dann kannst du dich nicht darauf ausruhen, dass das einfach schon lange so gemacht wurde und dass wir alle mit beobachtet haben, wie unsere Väter irgendwie genauso sich ausruhen konnten auf Sachen und unsere Mütter das ausgeglichen haben, wenn wir überhaupt, ne, also es gibt ja auch in alleinerziehenden Kontexten ist es ja nochmal ganz anders, wo dann häufig Mütter so gut wie alles übernehmen.
Ja, auf jeden Fall ganz, ganz furchtbare Ansichten, die Charlotte hat. Aber wir können uns gar nicht so doll darauf ausruhen, denn dann kommt der Moment der Momente. Samantha wird aus dem Restaurant geworfen, weil ihre Kreditkarte wird nicht angenommen. Und sie ist total verdutzt, natürlich, also wäre ich auch erstmal. Mhm. Und dann wird aber gesagt so, nee, es liegt nicht an der Karte, sie sind hier nicht mehr willkommen und sie müssen jetzt gehen.
Ihre Karte und ihre Person sind hier nicht mehr erwünscht, bekommt sie gesagt. Und das finde ich schon ziemlich hart.
Das ist auch peinlich, oder?
Es ist schon ziemlich peinlich. Und dann stellt sich halt raus, dass die Ehefrau von unserem Dick, der ja Samantha geküsst hat, dass ihr dieser Laden gehört und dass sie sehr viel Einfluss hat.
Der gehört ihr nicht. Sie hat einfach
gehört
sehr
ihr?
Viel,
ich dachte, der gehört
nein,
ihr.
Sie kennt einfach Personen.
Einfach.
Ja, sie kennt Leute.
Sorry, okay.
Hat einen langen Arm.
Ja, sie hat auf jeden Fall einen sehr, sehr langen Arm und lässt dann halt Samantha nicht nur aus diesem Restaurant schmeißen, sondern wie dann im Nachhinein rauskommt, aus relativ vielen Bars und Restaurants. Also da darf Samantha nicht mehr rein, bekommt da keinen Tisch mehr, ist dann nicht mehr erwünscht und wird da von der Society ein bisschen ausgeschlossen.
Ja, sie merkt so nach und nach, wie sie halt einfach nirgendwo mehr Zugang hat und die Leute auch wissen, wer sie ist und dann eben anscheinend irgendeine mächtigere Kraft dafür gesorgt hat, dass sie da überall ausgeschlossen wird. Das löst sich ja später noch auf, da kommen wir noch zu. Jetzt trifft erstmal Charlotte den Witwer weiter und geht mit dem irgendwie was essen, trinken und die reden auch manchmal ein bisschen über die Frau und ich finde es irgendwie creepy, wie angetan sie davon ist, dass er einfach eine tote Frau hat. Wirklich,
sie konzentriert sich total darauf und macht es sich dadurch selber irgendwie schwer. Also anstatt sich davon mal zu lösen und einfach diesen Menschen kennenzulernen.
Ja. Ich weiß auch nicht, was das ist.
Ich weiß auch nicht. Es ist wie so ein seltsamer Spleen. Keine Ahnung.
Ist das so eine Obsession, wie Carrie mit der Frau von Big hatte? Also irgendwie ja, hat mich das so ein bisschen erinnert an diesem, okay, man will irgendwie dann doch mehr darüber erfahren, weil er hat ja dann auch ein Bild von ihr in seinem Portemonnaie und das guckt sie sich ja auch an und dann sagt sie auch, wie schön sie ist und so. Hm. Und ach, irgendwie, also ist ja auch irgendwie okay, das auch irgendwie zum Thema zu machen, aber es kommt so komisch rüber von Charlotte einfach. Also wirklich wie so eine Art Besessenheit und ja. So, naja,
sie ist irgendwie später noch zu. Sie ist irgendwie schon wieder mit so einer Idee einfach so verbandelt, ja. Anstatt mit der Person, die ihr gegenüber sitzt. Also sie sieht da schon wieder irgendwelche Vorstellungen, die sie hat. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, dass sie manchmal in vielen Szenen, weil sie auch so mitfühlend guckt, dass sich ihre Stirn ganz viel bewegt. Und da habe ich gedacht, irgendwie witzig. Mir ist das so aufgefallen, weil also erstens ist es ja inzwischen echt so, dass ganz viele auch Schauspielende gar nicht mehr so viel Bewegung in der Stirn haben, weil da einfach Botox drin ist. Und auch bei Charlotte wird das weniger. Also sie hat hier noch sehr viel Bewegung, so wo sich ja auch die Augenbrauen so zusammenziehen und so, wenn man traurig guckt und so. Das fand ich irgendwie witzig.
Kleiner Fun Fact. Mm. Ja, aber sie gehen ja dann aus dem Restaurant raus und er fängt dann an zu weinen auf der Straße und ist irgendwie so richtig mit seinen Gefühlen da, weil er irgendwie jetzt an seine Frau denken musste und das war jetzt alles zu viel und Charlotte findet das aber richtig toll. Eigentlich wurde ja gesagt, eigentlich kann sie weinende Männer nicht leiden. Aber hier war das was anderes, weil hier ist er einfach total connected mit seinen Gefühlen. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden.
Ich rolle
über weinende
die
Männer.
Augen.
Nee, also ich glaube, das Fass müssen wir jetzt heute nicht auch noch aufmachen.
Das nicht.
Aber es ist, auch das ist eigentlich, ja, egal. Aber hier, ja, Charlotte findet auch das mal ganz nett und dann, ja, sagt er ja auch, ich habe so ein Übermaß an Gefühlen und ich bin so voll und keine Ahnung, ich fand das auch ein bisschen creepy, wie er da rumreitet, so auf seinem.
Also ich finde weinende Männer ja ziemlich cool und ziemlich sexy, aber in dem Moment, ich hab's ihm halt 0,0 abgekauft in diesem Moment.
Ich hab's ihm nicht abgekauft, er hat dann noch so komisch geguckt und dann, was er halt geredet hat mit seinem, ach, ich habe so ein Übermaß an Gefühlen und dann fängt er an, sie zu küssen und ich finde, der atmet auch ganz komisch. Ich habe mir aufgeschrieben, er atmet komisch. Der hat immer so komische, wie so ein kleines japsendes Geräusch machte der auf einmal. Und dann haben die ja auch Sex. Also dann geht's ja relativ schnell zu ihm nach Hause. Mhm. Und richtig creepy fand ich aber, dass das Bild von der Frau einfach auf dem Nachttisch steht und die daneben Sex haben. Und ich fand alles daran irgendwie ganz, ganz komisch.
Ja, ich auch. Also in so einer Situation würde man also mich wahrscheinlich nicht finden.
Nee, nicht, dass man nicht das Bild von der Frau irgendwo haben kann oder so, auf gar keinen Fall, aber dass es so auf dem Nachttisch steht und wo du weißt, du hast dann mit jemandem Sex, ich weiß nicht.
Das ist irgendwie alles nix. Nee.
Ja, ich find's auch relativ drüber und viel zu viel, ja.
Charlotte, Miranda und Carrie treffen sich ja dann und die sprechen über das Date von Charlotte und wie das so gelaufen ist mit dem Witwer und da habe ich mir nur aufgeschrieben, dass wirklich Charlotte dann einen richtigen Film schiebt. Also ich weiß nicht, was sie sich da zusammengereimt hat, aber sie erzählt ja, dass es gigantisch war, der Sex, weil sie das Gefühl hatte, dass der Geist der Frau über ihn wacht.
Ja, genau. Und dass er sie zusammengeführt hat und dass er wollte, dass sie...
Ja, genau. Dass das ja alles eine göttliche Fügung war, dass die Frau den Hut zu dem Grab getragen hat und dass das alles so eine überirdische Erfahrung für sie war. Und ich war nur so, okay.
Delulu einfach nur.
Ich weiß gar nicht, was da in sie gefahren ist, tatsächlich. Ich verstehe es nicht.
Also Charlotte ist da richtig durch. Ich weiß nicht, was dabei abgeht, aber das war zu viel. Naja.
Ja, voll. Ich bin da auch total, also sie ist da irgendwie total drüber. Wer ebenfalls ein bisschen drüber beziehungsweise aufgeregt ist, ist Carrie, die sich dann schick macht für ihr Abendessen mit Big und sie steht natürlich wieder mit einer Ziggy in der Hand und im Badezimmer, macht sich zurecht, raucht dann und fragt sich halt, was der Abend dann wohl so bringen wird. Und dann sitzen sie dann gemeinsam im Restaurant und essen zu Abend und ich war so fasziniert von diesem Restaurant, wie eng da die Tische nebeneinander sind. Also ich denke mir immer, du hörst doch genau auch, was die Nebenmenschen sagen. Das finde ich manchmal so ein bisschen schwierig in Restaurants, weil ich mich dann damit schwer tue, dann da Nähe aufbauen zu lassen oder aufkommen zu lassen, weil ich dann denke, naja, dann habe ich auch Nähe zu den links neben mir und zu den rechts neben mir. Nur so irgendwie, das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, aber die beiden haben ja sofort wieder eine Chemie, ist da ja direkt wieder da, die obwohl die sich 6 Monate nicht gesehen haben, dann direkt wieder aktiviert wird und es kommt, wie es kommen muss. Sie finden sich bei ihm zu Hause wieder.
Ja, aber erst sagt Big noch was richtig Dummes. Weil Carrie, die reden halt auch über den Tod und Carrie fragt so, was er glaubt, was passiert, nachdem man stirbt. Und Big sagt halt, ja, ich glaube, da ist ein riesiges Bett mit Frauen, die alle sagen, komm her. So, oh, Big einfach.
Ja, also. Sagt er Frauen? Sagt er nicht einfach, es ist ein riesiges Bett und dass er dann sagt,
ich glaube
ja,
auch,
es
dass
kommt
er nur
darauf,
vom Bett spricht.
Aber irgendwer sagt doch, komm her quasi.
Ja, natürlich ist es so unterschwellig, weil sie dann auch sagt, hä, wie riesiges Bett. Und er meinte, ja, es kommt ja drauf an, wer damit drin liegt. So, also es ist dann so, zwinker, zwinker, geht's wahrscheinlich um Frauen. Aber er sagt das nicht.
Ach,
so.
Ich find's alles nervig.
Ja, natürlich, das ist alles total dumm. Aber was ich süß fand, war, wie die da Händchen halten. Ich fand's so süß, wie die, also sich auch über den Tisch immer näher kam. Man dachte, okay, jetzt knutschen sie gleich.
Ja, und es ist sexy, ne? Die sind so, die kommen
da
sich
ist,
nah.
Da
die,
ist Fuego.
Ja.
Da ist
voll, Blöte, da ist Fuego.
Da ist Salz.
Deswegen können sie es ja auch nicht lassen. Und dann knutschen die wieder bei Big. Und
ja, aber das ist so schön. Irgendwie, ich weiß, das ist alles ganz schlimm und eigentlich ganz toxisch und so. Aber ich finde es irgendwie hot, wie die bei dem in der Wohnung sind. Und dann knutschen sie da so rum. Und ich so,
voll.
Oh. In diesem Türrahmen.
Aber was auch gut ist, ist, dass Carrie sagt, sie weiß, dass es, also sie Carrie sagt, sie fühlt, also dass es sich anfühlt wie eine schlechte Idee. Und das finde ich gut. Ja. Also sie merkt das zumindest. Das ist eigentlich so, sie geht da was nach. Und ich verstehe es ja auch, ne? Dass du irgendwie mit jemandem nochmal was anfängst. Du eigentlich weißt, das ist eigentlich nichts. Aber es ist halt auch irgendwie schön in dem Moment. Ne? Aber wenigstens sagt sie, ich wusste, dass es eigentlich falsch ist.
Ja, und sie geht ja dann auch. Also sie es kommt ja dann nicht zum Äußersten, sondern sie geht dann und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich da die Kontrolle über mich hätte oder ob ich sagen würde, ach, egal.
Ja. Ich ehrlich gesagt auch nicht, wenn du schon da bist. Weil ich meine, warum hat sie überhaupt das gemacht? Da warum hat sie angerufen? Warum hat sie das Date ausgemacht? Warum beugt sie sich da über den Tisch? Natürlich, weil sie daran auch
weil
denkt.
Weil man auch ein bisschen mit dem Fuego auch spielen will.
Ja.
Naja.
Ja, erstmal kurzer Cut zu Miranda. Die ist ja schon bei der neuen Wohnung oder will da ein paar Sachen ausmessen, einfach damit sie weiß, welche Möbel sie da holt. Und da kommt dann eine Nachbarin und sagt so, sie ziehen jetzt hier ein, ne? Und wussten sie, die Frau, die da vor ihnen gewohnt hat, die hat da ganz alleine gewohnt und die ist alleine gestorben in der Wohnung.
Gestorben. Und man munkelt auch, dass ihre Katze das Gesicht so aufgefressen hat,
das
wie sie gefunden
Gesicht.
Wurde.
Das halbe Gesicht, genau.
Also so eine richtige Horrorgeschichte, die dann da erzählt wird. Und Miranda bleibt da vollkommen verdutzt und verdattert zurück mit dieser Horrorvorstellung im Kopf irgendwie. Und das, was die Nachbarin eigentlich wollte, die wollte sich ja eigentlich nett vorstellen und sagt ja noch, wir freuen uns so, dass endlich mal junge Menschen hier einziehen. Ja. Das fängt ja alles total nett an. Und dann kommt halt diese Horrorgeschichte von der toten Vormieterin oder Vorbesitzerin. Also ganz, ganz, ganz blöder Cut. Und Miranda hat ja auch eine Katze, ne? Das heißt, alles spielt da irgendwie dann zusammen. Und in der nächsten Szene ist sie halt dann in ihrer Wohnung alleine mit der Katze und hat sich irgendwas beim chinesischen Imbiss vom Essen zu essen geholt. Und es kommt irgendwie, wie es dann kommen muss in dieser Situation nach dieser Vorgeschichte. Ihr bleibt etwas im Hals stecken und sie kriegt keine Luft mehr.
Aber auch
sie erstickt fast.
Oder?
Das ist eine richtig
total gruselige
Vorstellung.
Und ich kann es auch ich kann es total verstehen, wie sie da von Zimmer zu Zimmer rennt und immer überlegt, was mache ich jetzt? Ist hier irgendwas, was mir helfen kann? Wie kriege ich das hier wieder raus? Kann ich anrufen? Nee, ich kann ja nicht sprechen. Ich kriege ja keine Luft. Also ich kann es total nachvollziehen, wie sie da völlig verzweifelt versucht, sich irgendwie zu helfen.
Und
dann
ist auch
springt
irgendwie gruselig, oder? Weil ich habe mich jetzt, glaube ich, noch nie so schlimm verschluckt, aber schon manchmal, wenn man sich so sehr verschluckt, dass ich auch denke, wie erbärmlich wäre es jetzt hier alleine an einem Schluck Wasser zur Wohnung zu gehen und dann ist mein Leben einfach vorbei. So kurze Nahtoderfahrungen. Ja, und sie nimmt das halt auch mit. Und dann ruft sie, das Stück kommt halt wieder raus, es fliegt ihr so aus dem Mund und sie ruft dann halt Carrie an und ist da schon so ein bisschen außer sich. Und Carrie hebt aber nicht ab, weil die sitzt jetzt zu Hause neben ihrem Anrufbeantworter und lässt das Telefon klingeln, weil sie denkt, Big ruft sie jetzt an und sie hebt jetzt nicht ab.
Er hat sie ja schon zweimal angerufen, tatsächlich, sagt sie ja. Und sie geht halt nicht dran.
Und dann ist es aber Miranda.
Ja, und dann geht sie ja aber auch, sie nimmt ja dann sofort ab, als sie hört, dass es Miranda ist. Und ich fand aber auch, da war Carrie wirklich mal eine gute Freundin. Sie versucht sie ja erstmal zu beruhigen und versucht ja irgendwie rauszufinden, was gerade passiert ist. Und sagt ja auch, soll ich vorbeikommen? Ich komme und geht's dir gut? Und Miranda sagt ja dann erstmal, nee, alles gut. Und naja. Aber also das fand ich gut, weil ich glaube, also ich finde, das ist die einzig richtige Reaktion, wenn du merkst, dass hier geht jemand so schlecht oder hier ist gerade was ganz, ganz Schlimmes passiert, zu gucken, okay, wie kann ich dir jetzt helfen?
Ja.
Ja. Sam versucht sich wiederum selbst zu helfen.
Diese Überleitung wollte ich gerade auch bringen, geil.
Und trifft sich mit einer Dame, die sehr viel Einfluss hat in New York City und versucht sich halt gesellschaftlich wieder zu etablieren und versucht halt diese Ausgehsperre, die ihr ja zwangsauferlegt wurde, wieder rückgängig zu machen und tritt da aber komplett in ein Fettnäpfchen, weil diese Dame sitzt da auch in ihrem schicken Kostümchen auch auf so einem antiken grünen Möbelstück vor einem goldenen Prunkrahmen. Und sagt dann so, Samantha Jones, diesen Namen habe ich schon mal gehört. Und Samantha so, ja, vielleicht von meiner PR-Firma. Nein, sind sie nicht die, die mit meinem Mann geknutscht hat?
Die Hure. Sind sie nicht die Hure, die meinem Mann an den Arsch gefasst hat? Das sagt sie.
Und alles in Sam bricht ja dann auch zusammen, weil sie merkt so, ja, so sollte das eigentlich nicht laufen. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und also so richtig nach vorne bringt sie das auch nicht. Also
ja, aber ich finde sie da stark in der Szene, weil sie sagt so, ja, was willst du jetzt von mir hören? Soll ich sagen, dass ich eine Hure bin? Soll ich sagen, dass ich mit allen Männern schlafe? Ne, ist es das, was du willst? Und dann hilfst du mir. Und ich finde es irgendwie schon stark von ihr. Vor allem, weil ich finde, das ist wieder so eine Verschiebung. Weil eigentlich müsste die Frau auf ihren Mann sauer sein. Sam ist auch nicht das Problem mit dem sie da eigentlich geknutscht hatte, womit das ja alles anfing. Er hat seine Frau betrogen. Sam hat doch nichts damit zu tun. Ne? Und die müssten eigentlich, also es ist wieder so klassisch, dass betrogene Leute auf die Person wütend sind, die mit denen fremdgegangen wurde, anstatt auf den Partner, der sie betrogen hat. Und das nervt mich total.
Ich hasse das.
Total, weil Sam, also klar könnte Sam auch sagen, naja, wenn ich weiß, dass du jemanden hast, mache ich das nicht, aber betrogen hat der andere.
Ja, zumal es ist so einfach auf die andere Person zu gehen.
Ja.
Weil dann kann man sagen, oh, aber die hat ja, oder er, also ist die ja nun Hure egal.
Da drüben.
Diese Person hat ja meinen Partner oder meine Partnerin verführt und die hat ja Dinge gemacht, wo ich denke, was soll die jetzt gemacht haben? Soll die da einen Zauber ausgesprochen haben? Was hat die gemacht? Hat die dem was gespritzt? Was ist passiert? Ja. Er war ja wohl bei Sinnen und hat das ja wohl entschieden. Und
genau.
dieser Move immer auf die Frau oder halt den Mann, also wer auch immer dann der betrügende Part ist, zu gehen und zu sagen, ja, nee, das ist das Problem, anstatt das Problem, weil das ist natürlich die viel schlimmere Erkenntnis oder die viel schlimmere Situation, nee, mein Mann oder meine Frau hat das bewusst getan, im vollen Beisein der Sinne und hat mir wehgetan. Und sich damit auseinanderzusetzen, ist viel, viel schlimmer.
Genau, du kannst mit vollem Recht auf beide Menschen sauer sein, weil beide daran beteiligt sind, aber vorrangig solltest du eigentlich auf deinen Partner, deine Partnerin sauer sein, die sich bewusst dazu entschieden hat, aus dieser Beziehung raus zu betrügen. Ja. Also ich meine, der Immobilienmensch oder dieser Gönner am Anfang, der ja eigentlich das auslösende Element war, er hat ja Samantha gesagt, lass uns das doch bei einem Abendessen vertiefen. Ja? Er hat sich rübergebeugt. Ja. Er hat geknutscht. Woher soll sie wissen, dass da eine Ehefrau existiert, die bald nach Hause
es ist natürlich eine Frage von, macht man sowas, macht man das nicht, ne, das muss jeder selber entscheiden, aber für die Beziehung der beiden ist eigentlich nur entscheidend, was der Partner macht. So.
Dann muss die eigentlich ihren Mann achtkantig rausschmeißen und dann höchstens, also vielleicht noch Samantha sagen, danke, dass du mir gezeigt hast, dass er nicht treu zu mir ist, weil offensichtlich haben die ja die Abmachung, treu zu sein. Und das ist auch der Grund, warum ich auch in der Zusammenfassung der Folge, habe ich das absichtlich andersrum formuliert und habe gesagt, Sam wird vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen, weil ein Mann mit ihr fremd geknutscht hat. Nicht, weil sie mit einem vergebenen Mann geknutscht hat, sondern weil ein Mann,
geknutscht.
Genau,
das ist
und
so.
Ich finde, das ist total wichtig, das zu sehen, auch in der Art, wie man darüber spricht.
Das ist in diesem Moment sogar sehr wichtig, weil die Frage ist ja, man weiß ja nicht, ob Dick von seiner Frau verlassen wird oder nicht. Aber dass sie halt Samantha bestraft,
für was?
Ist halt irgendwie das falsche Ende.
Ja.
Ja. Und irgendwie auch cool, sie steht dann ja auf und sagt so, weil sie fragt ja, ne, so, was muss ich machen, damit du mir hilfst? Und dann sagt sie, ja, nichts, ich werde dir nicht helfen. Und dann steht sie halt auf und sagt so, ich hab deinem Mann nur den Arsch gefasst, weil ich betrunken war und geht. Ja. Und ich denke mir so, ja, weil die Frau, die muss nämlich jetzt mit ihrem betrügenden Arschloch-Ehemann da bleiben, egal was Sam macht. Sam kann gehen und ihr Leben leben, ne, aber sie bleibt mit ihrem betrügenden Ehemann.
Das ist ja das Traurige, sie müsste ja eigentlich nicht. Sie müsste ja nicht bei dem Ehemann bleiben. Nee. So, und das ist aber das Traurige, weil sie bleibt es ja anscheinend.
Ja, wir wissen nicht, was das für eine Situation ist. Also, ne, in was für Abhängigkeiten die vielleicht voneinander sind. Aber theoretisch müsste sie es nicht. Naja.
Ja. Theoretisch nicht. Naja. Ist ein weites Feld.
Miranda begibt sich auf einen kleinen Stadtbummel, also sie versucht ihre Nachbarschaft ein bisschen besser kennenzulernen und dann bricht irgendwie so alles über ihr zusammen. Also ich glaube, sie kommt so ein bisschen einer Ohnmacht nahe, also sie hat total den Schwindel, alles dreht sich und sie rennt fast vor ein Auto. Und
ja, eine Panikattacke hat sie ja.
Hat eine richtige Panikattacke und lässt sich dann erstmal ins Krankenhaus fahren. Und da in der Szene steigen wir dann quasi wieder ein, wie Carrie mit Miranda da im Krankenhaus sitzt und Miranda dann auch erzählt, dass sie eine Panikattacke hatte. Und ich fand das so traurig, weil sie ja dann auch selber so, also ich hatte ja selber auch schon Panikattacken in meinem Leben und ich weiß, wie schlimm sich das anfühlt und dass man wirklich Angst hat zu sterben in dem Moment. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund. Also es ist jetzt nicht wie, dass ich habe was verschluckt und jetzt könnte ich sterben, sondern es fühlt sich einfach nur so an, weil alles über dir so zusammenbricht. Und wie sie so da sitzt und auch so traurig und so halb weinend sagt so, ja, aber ich bin ja ganz allein. Ich bin ja ganz allein und die einzigen Menschen, die auf meiner Liste für Notfälle stehen, sind meine Eltern und die mag ich noch nicht mal. Und wie Carrie dann sagt, ja, aber dann schreib du mich doch drauf. Und Miranda, ja, aber du gehst ja nicht ran ans Telefon. Ja. Und ich so, ja,
ich verstehe es voll.
Ich verstehe das auch total.
Und das habe ich ganz, ganz doll gefühlt, die Szene. Aber wie Carrie dann aber auch sagt, so nee, ich gehe ran, auf jeden Fall. Und ich fand auch gut, wie sie das alles gesagt haben. Es ist richtig, dass du die Wohnung gekauft hast und du wirst jemanden finden und alles wird gut. So, weil ich meine, klar, sie sagt zwar dann auch im Nachhinein, wer weiß das schon, aber genau, wer weiß das schon. Und was nützt es jetzt Miranda zu sagen, ja, mal gucken. Die braucht jetzt erstmal Support.
Ja, total. Und das zeigt dann aber auch mal wieder, wie wichtig es wirklich ist, enge Freundschaften zu haben, genau in so Momenten. Wenn man eine Panikattacke hat, ich hatte auch mal eine und das ist furchtbar. Und da ist es ja total wichtig, dass man da seine Probleme direkt teilt und auch somit die Sorgen ein bisschen outsourced. Dafür sind ja auch Freundschaften da. Ne? Und dass man dann halt weiß, in diesem Moment ist man halt eben nicht allein. Und der Notfallkontakt, von dem Miranda spricht, das kann halt ebenso gut eine sehr enge Freundin sein, vielleicht sogar besser, weil du mit ihr mehr Kontakt hast, als zum Beispiel die Eltern, mit denen du vielleicht weniger Kontakt hast oder wer auch immer. Ne? Also
oder
das,
die vielleicht noch nicht mal in der Nähe sind. Ganz ehrlich, wenn man meine Eltern benachrichtigt, was sollen die in Dresden, was sollen die hier ausrichten?
Das sollen die wissen?
Gar
ja, genau, die wissen
also,
das ja auch gar nicht.
Es ist natürlich wichtig, die zu benachrichtigen, aber was sollen sie ausrichten? Sollen sie mit dem Auto jetzt 4-5 Stunden hierher fahren? Das ist ja auch Quatsch. Hm. Das nützt ja nichts. Also, ne?
Ja. Aber ist eine süße Szene zwischen den beiden,
total,
ne? Dass Carrie auch
nicht
da
schön.
Ist, sie im Krankenhaus abholt und sagt so, schreib mich da drauf, ich bin dein Notfallkontakt und so.
Ja.
Da ist sie dann doch.
Ich finde es aber sehr stark übrigens, dass Miranda sich da in diesem Moment direkt so um sich kümmert, ins nächste Taxi steigt und direkt sagt, fahren Sie mich ins Krankenhaus. Also das kann ja auch nicht jeder Mensch und da kümmert sie sich sehr gut um sich und finde das sehr stark.
Ja, sie weiß ja gar nicht, was sie hat, ne? Wenn du noch nie eine Panikattacke hattest, dann weißt ja gar nicht so, kriege ich hier einen Schlaganfall?
Was ist
oder
das?
Ja,
oder ist das genau, ist das ein Schlaganfall, ist das ein Herzinfarkt? Man weiß es wirklich nicht.
Also das fühlt sich ja wirklich manchmal so an, als hättest du wirklich, als würden sonst wie viele Elefanten auf deiner Brust sitzen und du wirst einfach zerquetscht und wenn du das erste Mal hast, da kommst du ja gar nicht klar.
Ja, gar nicht klar kommt übrigens auch Charlotte, die sich die dann erst merkt, wie die sich hat einlullen lassen, formuliere ich es mal. Sie trifft sich dann auf dem Friedhof mit ihrem Date, weil sie das Grab der Frau besuchen wollen und sie bringt extra weiße Lilien mit für die verstorbene Ehefrau, weil er ihr erzählt hat, dass weiße Lilien ihre Lieblingsblumen waren und kommt da und sieht total schick aus und freut sich richtig irgendwie darauf, diesen Moment mit ihm teilen zu können und hat sich da die Blumen zugelegt und dann irgendwie es ist total verrückt. Es fahren zwei weitere Wagen vor und jeweils aussteigen, oder drei sogar, steigen alles Frauen, ebenfalls sehr schick gemacht, die ebenfalls weiße Lilien dabei haben und da dämmert sie ja, oh mein Gott, ich bin nicht die Einzige, die hier einem Witwer zurück ins Leben hilft, sondern nur eine von vielen und da macht sie, finde ich, das einzig Richtige. Sie wirft ihm die Blumen um die Ohren und geht.
Gott sei Dank. Ich checke da aber auch nicht, wieso lädt er die denn alle da ein?
Ach, zum gleichen Tag, ich auch nicht verstanden. Klar,
dachte er, da läuft dann jetzt was zu viert oder was?
Wir also, brauchen es wahrscheinlich für die nicht. Szene, aber also logisch war ja. das überhaupt nicht.
Logisch war das überhaupt nicht.
Ja.
Nein, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, die anderen scheinen ja auch gar kein Problem damit zu haben. Die gehen alle grinsend und gelassen auf ihn
ganz
zu.
Ganz komisch.
Das ist ganz, ganz, ganz seltsam. Ja,
ja.
Finde ich auch. Ganz komisch.
Was ich eigentlich ganz witzig finde und ich denke auch ehrlich gesagt manchmal in ganz anderen Folgen darüber nach, nämlich ist ja Sam jetzt beim Javier-Haus. Da wird jetzt erklärt, niemand hat sich gemeldet, ganz wenig Leute haben gespendet. Sie ist jetzt selber da und schiebt die Schubkarren und muss sich darum kümmern. Und ihr großes Ticket zurück ins gesellschaftliche Leben ist dann ein Riesenzufall, nämlich dort zum Mithelfen und zum Anpacken ist auch eine Person, der ihr quasi wieder die Tür öffnet, zurück in diese soziale Schicht. Und zwar ist es Leonardo DiCaprio. Und manchmal denke ich darüber nach, so ja, Sam ist befreundet mit Leonardo DiCaprio. Und man sieht ihn ja nicht. Also man sieht ja nur, wie so eine Hand ausgestreckt wird und ein Licht erstrahlt die Kamera, so als würde sie jetzt Gott höchst persönlich treffen.
Ja, man sieht ihn, er wird von hinten beleuchtet, deswegen ist es nur eine Kontur.
Genau. Und sie wird ja von ihm so nach oben gezogen und ist auch der Weg zurück in die Gesellschaft und sie ist jetzt wieder dabei.
Und eigentlich, also es ist ganz witzig so, auch für den Plot, aber wenn, also auch wenn er mitgespielt hätte und wenn er wirklich, ne, wenn die sich so getroffen hätten, die hätte doch 100% was mit ihm angefangen, oder? Naja, überleg doch mal, es war ja auch in den späten 90er Jahren, da war er ja noch super jung, also da war er ja Anfang Mitte 20. Also der hat Titanic gedreht, da war er glaube ich 18 oder 19.
Aber vielleicht wäre Leonardo DiCaprio doch ein bisschen zu jung für Sam gewesen.
Vielleicht hat sie da...
So mit Anfang 20 weiß ich jetzt nicht. Das ist vielleicht ein bisschen...
Auf der anderen Seite stellt sich ja auch die Frage, war damals schon das Beuteschema von Leonardo DiCaprio so wie heute? Dann wäre sie ihm vielleicht auch ein bisschen zu alt gewesen.
Ich gucke jetzt mal kurz nach, wann der geboren ist. Also, er ist 74 geboren. Das heißt, er war zum Zeitpunkt der Folge 25 ungefähr.
Ja. Geht
ja,
eigentlich.
Weiß ich nicht. 24, irgendwie Sam 25. hat ja meistens Männer im Bett, die älter sind als die, mit denen sich ihre Freundinnen treffen.
Ja. Aber wäre lustig gewesen. Wäre auch ein lustiger Plot gewesen. Aber ich freue mich
auch witzig,
jeden Fall,
wenn er da mitspielen würde, oder?
Das,
stell dir mal
das
vor,
witzig. Und
Leonardo DiCaprio wäre bei Sex in the City gewesen.
Und dann mit Samantha noch im Bett, das wäre richtig witzig gewesen. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
Aber konnten sie vielleicht auch nicht bezahlen, ne?
Nein, ich bin ja einfach froh, dass sie wieder jetzt in der Gesellschaft ist und sie jetzt wieder ausgehen können und
sie darf wieder was machen.
Samantha ist wieder am Start.
Ja.
Leo hat sie gerettet.
Ja.
Wundervoll. Miranda muss sich allerdings noch kurz ärgern, weil sie...
Und sich selber retten, mal wieder.
Und sich selber retten, mal wieder. Sie bekommt Unterlagen zwecks des Wohnungskaufes und da steht drin, dass sie getrennt lebend sei, was sie halt einfach vorne bis hinten nicht stimmt. Und sie muss dann, oder muss nicht, ja doch, sie möchte es klarstellen und hakt dann etwas, als sie in der E-Mail schreibt, dass sie Single ist. Und sie schreibt Sing und dann hört sie auf zu schreiben und ich frage mich halt, warum... Beziehungsweise ich kann mir selber beantworten, weil ja in dieser Serie oft das Wort Single mit etwas Schlechtem noch verknüpft wird. Ne, dabei hätte sie es ja eigentlich einfach draufschreiben können, was sie ja dann zum Glück macht, weil sie kann sich ja auch selber als Single leisten, diese Wohnung zu kaufen und braucht dafür nicht zwei Gehälter. Aber das war sehr interessant, diesen Struggle zu spüren, den sie da hat, als sie schreibt, dass sie Single ist.
Aber ich glaube, sie ist es auch einfach leid. Also wie oft sie jetzt mit diesem Thema da zu tun hatte und immer wieder sagen musste, nein, ich bin eine ledige Frau, es ist nur für mich, nur für mich. Und dann kriegst du diese Unterlagen und kriegst da wieder so eine Klatsche ins Gesicht. Ich glaube, also erstens das und sie hatte ja davor diese Panikattacke auch mit dem Alleinsein und ich bin allein und sich das wirklich einzugestehen, ist ja das eine, ist ja das Positive daran, dieses, ey, ich kann mir das alleine aufbauen, ich kann mir alleine eine Wohnung kaufen und der andere Part ist ja, hey, aber ich bin jetzt hier auch gerade mit meiner Katze, die ich ganz viel überfütter, allein und das muss man dann auch manchmal nochmal aussprechen und ich glaube da, ich glaube gerade in solchen Geschäftssachen oder sowas ist das halt damals noch ein anderes Ding, da als Single-Frau aufzutreten und sagen, nein, ich bin Single und nehmen Sie das doch bitte endlich mal ernst. So.
Ja, aber es ist ja irgendwie auch, es ist ja auch eine ganz, also wenn man so ganz alleine die Verantwortung trägt, ne, für sich selber und das alles, das ist ja auch was, was einem bewusst werden kann. Ne? Ich habe es hier alleine gekauft, ich nehme hier alleine einen Kredit auf oder ne, entscheide mich hier sehr viel Geld auszugeben und so. Und das nochmal so zu spüren, so ich trage ganz alleine 100% meiner die Verantwortung für meine Entscheidungen, was man ja eigentlich sowieso immer tut. Aber das lässt sich natürlich aufweichen, wenn man das zum Beispiel in einer Partnerschaft tut und wenn dann noch jemand ist, der mittragen kann. Und das spürt sie da, glaube ich, halt auch sehr stark. Und das finde ich aber voll den coolen Moment, weil sie sagt ja auch dann, in dem Moment hat sie die Panikattacken hinter sich gelassen. Schreibt das dahin, ich bin Single und ne, bitte korrigieren Sie das. Und danach waren die Panikattacken Geschichte und dann ist sie damit so in Frieden gekommen.
Ja.
Und sie stellt dann ja auch, ist ja auch richtig süß, stellt dann ja, sie packt ja so ihre Möbel aus und ihre Kisten und stellt dann so ein Foto auf mit ihren drei Freundinnen.
Das fand ich auch schön. Das ist eine schöne Szene. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, fand ich auch schön. Total.
Aber ich mochte auch ehrlich gesagt jetzt das Ende von der Folge, denn überraschend taucht Big dann bei Carrie auf, er klingelt, sie macht die Tür auf und er sagt nur, ah, okay, du lebst und geht wieder.
Also ja, er ist wieder witzig,
gehen,
leider.
Weil Carrie ist ja anscheinend überhaupt nicht auf seine Anrufe eingegangen, also er hat dann wohl viermal angerufen, sie ist nicht rangegangen. Und ich fand das aber so witzig, wie er wirklich einfach so, okay, du lebst,
lebst noch. Gut.
Ich musste da echt lachen. Und sie waren aber auch ganz süß dann, weil sie hält ihn dann so fest und zieht ihn gleich ran und dann knutschen sie ja erst gleich nochmal los und so.
Die
und
haben einfach einen krassen Vibe.
Die haben einfach, da ist so viel.
Die ziehen sich so an wie Magnete.
Da ist da sind die Funken en masse und irgendwie ich hätte das gerne auch mal wieder. So richtig viel Funken. Oh mein Gott. Mhm. Naja, und dann denkt man ja, okay, dann landen sie jetzt bestimmt gleich im Bett, machen sie aber nicht, sondern Carrie schnappt ihn sich und sie gehen bowlen und ich finde das so geil. Ich finde das so geil, weil sie meint, sie wollte an einen richtig asexuellen Ort gehen, wo sie einfach erst nochmal Zeit verbringen und wo jetzt gar nicht so richtig so Attention aufkommt. Aber gerade, ich finde gerade dadurch wird es noch intensiver bei denen, weil man sieht, die sind total locker beide, die lachen, die haben Spaß. Carrie sieht auch total so von der Kleidung, einfach alles ist ganz lässig, er sieht lässig aus und wie sie sich freuen beim Bowlen da irgendwas umzuwerfen und so. Ich fand's einfach gut. Ich habe das sehr geliebt.
Und man sieht auch endlich mal was von ihrer Beziehung. Man sieht endlich mal ein bisschen was von den beiden zusammen. Da sieht man ja so wenig von. Und das macht es auch ein bisschen nachvollziehbarer, warum die so aneinander hängen. Weil die halt auch eine krasse Chemie haben. Und ja, ich kann irgendwie, also als er wiederkam, ich war noch nicht geheilt. Also ich kam noch nicht ganz drüber hinweg, wie er sie hat hängen lassen. Aber ja, sie haben ja dann diese doppeldeutige Unterhaltung, wo es dann darum geht, ja, spielen wir jetzt noch eine Runde Bowling, ne? Wollen wir Runde 2? Und dann sagt er ja, are you sure you're ready to get killed all over again? Also bist du dazu bereit, nochmal, weiß gar nicht, was er auf Deutsch sagt, gekillt zu werden? Fertig gemacht zu werden. Und dann sagt ja auch Carrie im Off so, reden wir noch über Bowling oder reden wir über eine Beziehung? Und sie sagt dann aber so, ja. Bin ich. Ja. Und ich finde das aber krass auf Englisch, dass er sagt, are you ready to get killed all over again? Weil ich finde, das klingt schon so, also für mich ist dieses Gespräch total deutlich, dass die über sich reden und nicht übers Bowling. Und er, also wie er das so sagt, finde ich, ist ihm schon bewusst, dass das halt nicht alles nur happy zwischen denen ist, sondern dass es Carrie auch verletzt. So.
Das wäre ja auch irgendwie, da wäre er ja sehr blind, wenn er das nicht begriffen hätte.
Ja, und dass er das jetzt sogar noch so ausdrückt, so, bist du bereit, schon wieder fertig gemacht zu werden? So,
ja, vielleicht merkt er aber auch, dass er sie nicht handeln kann, weil sie vielleicht zu viel für ihn ist. Ne? Also er kann ja mit vielen Dingen nicht umgehen, die sie macht und vielleicht weiß er das und sorgt sich halt darüber, dass wieder irgendetwas, was er für richtig hält, sie komplett fertig macht und er dann wieder in der Verantwortung ist, die er halt aber vielleicht gar nicht stemmen kann.
Ich lese das irgendwie anders, dass er eigentlich weiß, dass er keine gute Beziehung mit ihr führen kann und ihm das aber auch ein bisschen egal ist und ne, wenn sie dann dabei verletzt wird, dann ist das so. Also von wegen, wenn du dich jetzt dafür entscheidest, dass ich dich wieder verletze, weil ich
das
einfach
ist eine, das
keine
ist
gute Beziehung führe.
Theorie, ne? Die ja.
Voll,
nicht,
ist voll eine Theorie.
Bestätigen.
Ja.
Also,
aber
weil,
so
wie
kommt
gesagt,
das bei mir voll an irgendwie.
Ja,
ich weiß es nicht.
Aber ich bin da eher bei Alessa bei so einer Gegenseitigkeit, dass sie gegenseitig so eine Dynamik haben, die einfach auch ein bisschen selbstzerstörerisch ist.
Ja.
Und naja, am Ende des Tages landen sie ja dann trotzdem zusammen wieder in den Laken. Und sie sagte dann, Big und ich waren wiedergeboren.
Ja, wow.
Wow, wow, wow.
Yay.
Diese Folge.
Diese Folge.
Karin freut sich.
Ja, ich finde irgendwie,
ach, ich mag diese Folge einfach nicht. Es ist auch
ich
einfach,
also
ich
mag die
Folge Handlung.
Nein, ich mag die Folge auch nicht, aber ich freue mich einfach, dass Big wieder da ist. Und ich mag dieses Bowling und ich mag, wie die knutschen und ach, das gibt
ja,
mir einfach
das ist
einen Vibe.
Cool. Das ist echt
gibt mir
cool.
Einfach
ich finde so, insgesamt diese Folge ist einfach nicht so schön komponiert, irgendwie mit dieser Beerdigung und dann dieser Witwer und eigentlich die Storyline eigentlich mit Miranda mag ich aber eigentlich auch mit der Wohnung
wichtig.
Und so.
Das ist eine wichtige
Aber alles miteinander
Sache.
Irgendwie float ist nicht so geil.
Ich finde, es ist halt zu viel da drin verstrickt, was eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Und dadurch wird man dann schnell ein bisschen überfordert und denkt so, wie kommt das jetzt damit zusammen? Hätte es das nicht auch in der nächsten Folge noch getan? Hätte man das nicht vielleicht sogar größer machen können? Ne? Mhm. Einiges hätte, ich hätte mich gefreut, mal Miranda noch ein bisschen länger und noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen. Mhm. Weil das ist ein sehr wichtiges Thema, was da heute angesprochen wird um sie. Mhm. Und ich finde, da hätte man ihr ruhig noch ein bisschen mehr Sendezeit gönnen können eigentlich. Zum Beispiel.
Ja, also es ist nicht meine Lieblingsfolge, so sehr wie ich die letzte Folge liebe, so sehr mag ich diese hier wirklich nicht. Aber es geht ja nächste Folge weiter mit der grandiosen Folge Alles Betrug. ja, wenn es dann nach der Pause weitergeht, jetzt feiern wir erstmal alle Weihnachten, oder?
Genau. Yay. Merry Christmas.
Merry Crisis.
Ja, Merry Crisis. Wir hoffen, dass ihr euch alle, ja, dass ihr alle auch ein bisschen frei habt natürlich, dass ihr euch schöne Weihnachtstage macht oder Feiertage, ein bisschen entspannen könnt, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Das Jahr, das den Bradshaw Club zu euch gebracht hat.
Also. Genau.
Genau, und wir kommen dann am 31. zurück. Wir feiern jetzt
mit
auch erstmal Weihnachten.
Mit unserer Silvesterfolge.
Ja. Genau.
Na dann.
Freuen wir uns, dass ihr bis hier dabei geblieben seid. Wir hoffen, wir hören uns alle an Silvester wieder. Frohe Feiertage wünschen wir euch und danke fürs Einschalten.
Macht's gut, ihr Lieben. Frohe Weihnachten.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.